Die neue Predigtreihe, der wir uns in den nächsten Gottesdiensten so stellen wollen, heißt ja, ihr habt es vielleicht vorhin im Bild gesehen, Jesus, Gott neu denken. An dieser Predigtreihe möchten wir uns herausfordern lassen. Und die Herausforderung liegt darin, dass du und ich, wir bringen unsere Konzepte, unsere Vorstellungen, unsere Ideen über Gott mit. Wir legen sie einfach mal auf den Tisch und schauen, ob sie wirklich das aushalten, was wir von ihnen erwarten. Vielleicht ist deine Konzeption von Gott, dass er gar nicht existiert. Das ist schön, das kannst du gerne behaupten und es ist für mich umso mutiger, dass du hier bist und dich mit uns diese Herausforderung stellst. Aber unabhängig, was du über Gott glaubst, was wir tun möchten ist, wir wollen uns gemeinsam einen Mann anschauen, der hier schon ein paar Mal in diesem Gottesdienst gefallen ist, dieser Name Jesus Christus. Und schauen, was er mit unseren Vorstellungen über Gott so anstellt. Und heute richten wir unsere Augen mal auf eine ganz bestimmte Idee von Gott. Vielleicht kennst du die. Gott ist fern. Irgendwo ganz weit weg. Nicht hier. Ich drücke mal eine dieser Konzeptionen folgendermaßen in einer gewissen poetischen Struktur auf. Eine ferne Macht. Eine mysteriöse Kraft. Ein alter Mann. Irgendwo, irgendwie, alles, doch nur nicht hier. Ist Gott fern. Es gibt eine eigene Weltanschauung, die sich Deismus nennt. Wenn du es noch nie gehört hast, gar kein Problem, ich erkläre es ganz einfach. Ein Deist ist jemand, der sich diese Welt anschaut, der hier in diese Runde schaut und sagt, wow, so schlecht sieht ihr gar nicht aus, da muss was dahinter stecken. Und hinter dem Ganzen, hinter dieser Welt, hinter diesem wundervollen Universum, steht wirklich irgendwie eine Macht. Da gibt es eine Kraft, ein Wesen, nennen wir es Gott. Und ja, am Anfang war das so, aber jetzt heute, im Februar 2017, an seinem Sonntagmorgen, hat das eigentlich nichts für uns zu sagen. Da war mal etwas, ja, aber jetzt spielt das eigentlich keine Rolle mehr. Vielleicht ist das genau das, was du über Gott denkst. Irgendwie, ja, aber nicht hier. Vielleicht bezeichnest du dich aber auch jemand vielleicht als Christ und bist öfter in so etwas wie hier einem Gottesdienst, ob hier oder woanders. Unabhängig davon, wir alle erleben hin und wieder dieses Gefühl davon, dass Gott weg ist. Kennt ihr diese Schlagzeilen, nachdem ein Unglück passiert ist? Wo war Gott? Gott war nicht hier, oder? Oder vielleicht geht es dir folgendermaßen. Du warst schon mal in einem Gottesdienst und du hattest so etwas wie eine, ich nenne es mal eine Gotteserfahrung. Etwas ist dir begegnet und du dachtest, ja, da ist etwas, wow, das bewegt mich gerade und dann gehst du nach Hause. Und am Montagmorgen stehst du um 7.30 Uhr und wartest auf deinen Bus und merkst, von diesem wundervollen Gefühl ist eigentlich nichts mehr da. Alles verblasst. Gott war da in einem Moment irgendwo unter ganz bestimmten Leuten, aber nicht hier in meinem Alltag. Nicht da, wo ich auf den Bus warte. Es ist ein bisschen wie ein Kind, das zum ersten Mal einen bewölkten Himmel sieht. Es erinnert sich, ja, da war mal eine Sonne und die Sonne war auch ganz schön. Und jetzt schaue ich dorthin. Ja, aber die Sonne ist gerade nicht da, ich kann sie nicht sehen und irgendwie geht es auch ohne sie. Ist zwar nicht so schön, aber der Tag lässt sich trotzdem leben. Gott ist fern, ist es so. In der Predigtreihe möchten wir uns ganz explizit, wenn wir uns mit diesem Mann namens Jesus Christus auseinandersetzen, mit dem Johannesevangelium auseinandersetzen. Das war ein Bericht, der damals, kurz nach Christus, ungefähr 80, 90 nach Christus geschrieben worden ist. Ein Bericht über diesen Mann namens Jesus Christus. Und dieser Bericht möchte auf eine Frage antworten. Das ist, wer ist dieser Jesus? Wer ist es? Und ich glaube, das ist genau die richtige Frage, der wir uns eigentlich stellen sollten. Unser Text, den Roland gerade vorgelesen hat, ihr dürft auch gerne draufschauen. Wenn ihr hinguckt, seht ihr, der Anfang vor diesem Text beginnt eigentlich gar nicht so revolutionär. Am Anfang war das Wort. Und das Wort, das war bei Gott. Und ja, und Gott war das Wort und so weiter. Egal, woher du auch immer kommst, eigentlich ist das hier gar nicht so krass, was da drin steht. Weil das könnten dir wahrscheinlich auch viele Philosophen irgendwie sagen. Das könnten dir auch viele andere Weltreligionen sagen. Denn jetzt kommt es ein bisschen darauf an, wie man dieses Wort versteht. Die Griechen, die wahrscheinlich philosophischste Nation, die jemals existiert haben, Logos, die konnten damit auch etwas anfangen. Die hatten dieses Wort, im Griechischen heißt das dann Logos, und die haben das ganz unterschiedlich gedeutet. Jeder Philosoph ein bisschen anders, aber im Endeffekt steckt dahinter so etwas wie, es ist eine Vernunft, ein System hinter dieser Welt. Wir müssen nicht davon reden, dass es einen Gott jetzt gibt, der etwas von mir möchte, aber es gibt etwas, das Sinn macht, eine Idee hinter dieser Welt. Wenn dir die Griechen zu fern sind, nehmen wir mal was Deutsches. Nehmen wir Dr. Faust. Erkenn etwas, erkenn das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ich glaube, den Satz haben viele von uns schon mal gehört. Da ist etwas, das Sinn macht. Warum Blumen aussehen, wie Blumen nun mal aussehen. Warum wir alle irgendwie über einen schönen Sonnenuntergang staunen. Warum wir alle nach Glück streben. Irgendetwas verbindet uns. Und das einfach so erklären zu können, irgendwie passt das doch nicht. Kann es einfach sein, dass etwas Totem etwas Lebendiges wird? Hinter dem Ganzen steht eine höhere Macht. Das werden wahrscheinlich sehr viele von uns eben genauso sehen können. Aber wenn wir dieses Wort hier, das werden wir das am Anfang war, nur so sehen wie dieses System dahinter, dann werden wir dem Wort, glaube ich, nicht so ganz gerecht. Ich gebe dir ein Beispiel. Worte haben unglaublich viel Bedeutung. Ich mache jährlich, leite ich ein Camp, wo von 10-jährigen bis 15-jährigen Kids alle ein bisschen mit dabei sind. Und dann hast du noch Mitarbeiter, die bis 20, 16, 17, also die ganze Bandbreite. So alles schön Altersgruppen auf einem Flecken für eine Woche. Und dann sitzt man da abends am Lagerfeuer und das mag ich voll. Und dann verziehen sich nach einer Zeit einige und irgendwann bleibt immer so ein 16-jähriger Junge, bleibt immer ganz nachdenklich abends am Feuer sitzen. Hockst dich zu ihm und nach kurzer Zeit klärt sich, warum er ist verliebt. So ist das nun mal. Und dann sitzt er dort und philosophiert nach und dann fängt man an, mit ihm zu reden. Und was der Junge dann anfängt, dann sagt er, ach, sie ist auch da und sie ist so toll und ja, ich weiß. Und dann wird ein bisschen rumphilosophiert. Hast du gesehen, wie sie mich heute Morgen angeguckt hat? Ja, das habe ich gesehen. Und das hat sie auch nur mich so angeguckt. Ja, aber dann wird das Nutella-Brot gereicht und sie wollte es nicht. Dennis, was sagst du dazu? Und dann tut man so, als ob man mit seinen 26 Jahren da völligen Durchblick hat und fängt an. Wir wissen, so einfach geht das nicht. Aber wisst ihr was? Was wir im Endeffekt, wenn du schlau bist, so einem jungen Kerl rätst und was ich dir rate, wenn du in einer ähnlichen Situation bist, geh hin und frag nach. Denn wisst ihr was? Wenn dieser junge Kerl, nennen wir ihn Thomas, hingeht und seine Angebetete fragt und sagt, sag mal, was hältst du eigentlich von mir? Das, was sie sagt, gibt viel mehr Aufschluss darüber, als das, was du davor spekuliert hast. Worte geben Zugang zu der Persönlichkeit auf eine Art und Weise, wie es das Verhalten eigentlich kaum vermag. Davor ist es alles unsicher, wir können überlegen, raten. Aber das, wenn du fragst, wenn die Person redet, es sei denn, sie lügt nicht, aber sonst bekommen wir dadurch den besten Zugang zu einer Person. Wir reden davon, dass Gott fern ist. Aber auf einmal fängt dieser Text an mit etwas, ja, da gibt es etwas, aber ist ein Wort. Was ist, wenn Gott kommuniziert? Was würde das machen mit dir, mit diesem fernen Gott, der irgendwo da draußen wo wohnt, wenn du morgens 7:30 Uhr am Busbahnhof stehst? Was macht es mit dir, wenn dieser Gott vielleicht reden würde? Aber ich meine, Gott ist weit weg, oder? Er hat ja nichts mit uns zu tun. Am Anfang, da war was, ja. Und diesen Gottesdienst damals in der Mosaikkirche, da war auch irgendwas. Aber jetzt hier ist doch gar nichts. Aber kommen wir mal weg von diesem fernen Gott, von dem am Anfang, was da gewesen ist. Folgen wir mal diesem Text. Denn während wir noch alle sagen, ja, Gott ist weit weg und es ist blöd und ach, oder vielleicht ist es auch schön, da kommt dieser Text, schaut mal, was der macht. Der Text schlägt einen anderen Weg ein. Der Autor, der wirft jetzt einen Blick auf dein und mein Leben. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Er geht hin und gibt dir und mir einen Grund, warum wir diesen Gott als fern erleben. Das finde ich sehr interessant. Denn was viele heutzutage machen, ist, sie versuchen mir jetzt zu erklären, ach Dennis, dein Gefühl. Ist das nur, spielst du dir nur ein? Gott ist doch überall. Und du musst das nur spüren. Und du musst, weiß nicht, gibt's ja alles New Age Zeug, das dir es ermöglicht, Gott zu spüren, weil er ja gar nicht weit weg ist. Dieser Text sagt aber, da gibt es eine Ferne und es ist völlig richtig, dass du das spürst. Schau mal, der Autor schreibt, in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Vers 4 und Vers 5 jetzt. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das Wort wird auf einmal zu einem Licht und das Licht leuchtet, Gott leuchtet, aber die Finsternis, was auch immer das ist, übersieht das alles völlig. Wir können jetzt hier ganz lange über diese schönen Wortspiele staunen. Das ist eigentlich voll meine Art jetzt. Deswegen überlegen wir, was poetisch jetzt weiter ausdrücken könnte. Aber ich glaube, dieser Text möchte viel mehr als einfach nur ästhetisch ansprechend zu sein. Wisst ihr, was dieser Text möchte? Uns unglaublich herausfordern, weil er Folgendes sagt. Der Grund, warum Gott für dich und mich oft nicht erlebbar ist, weil du und ich, ist nicht, dass er tot ist. Es ist auch nicht, dass er weit weg ist, sondern weil du und ich ein Problem haben. Wir, du und ich, wir haben ein Problem. Und das ist diese Finsternis. Und wegen dieser Finsternis können wir diesen Gott nicht erleben. Wir spüren ihn nicht. Da ist etwas, was das verhindert. Und das Problem, das ist so gravierend, dass der Autor dafür kein besseres Wort findet als Finsternis. Er hätte alles Mögliche sagen können, aber er sagt Finsternis. Ich meine, hey, eigentlich ist ja keine größere Sache, ne? Ob jemand von euch jetzt behauptet, hey, ich glaube, dass da irgendwo da draußen wo was wohnt. Damit hätte, glaube ich, keiner von uns ein Problem. Ich meine, was kannst du von mir aus gerne behaupten? Mit mir macht es ja gar nichts. Das Problem ist aber, wenn du behauptest oder wenn ich behaupte, dass es ein Wesen gibt, das dort draußen irgendwo wohnt und das Bedeutung hat für dein und mein Leben. Dass etwas zu sagen hat in unserem Leben. Dass uns vielleicht sogar erklärt, wie man richtig ist. Und dann wird's kritisch. Weil das wollen wir vielleicht irgendwie nicht. Aber wenn es dieses Wesen gibt und es heute existiert, dann wäre es nicht angemessen, uns mal zu hinterfragen. Zu hinterfragen, was wir in unserer Kultur eigentlich momentan alles glauben. Sexualität ist der höchste Wert überhaupt. Freiheit ist der höchste Wert. Das können wir ja gerne behaupten, aber wenn es dieses Wesen gibt, dann hat es vielleicht auch zu manchen Dingen in unserem Leben etwas zu sagen. Ist es so? Thomas Nagel ist ein bekannter Philosoph und Atheist. Und wisst ihr, was er geschrieben hat? Und das fand ich sehr, sehr ehrlich und herausfordernd. Er schreibt: Es ist nicht so, dass ich nicht an Gott glaube und natürlich hoffe, dass ich dabei in meinem Glauben richtig liege. Es ist, dass ich hoffe, dass Gott nicht existiert. Ich will nicht, dass es einen Gott gibt. Ich möchte nicht, dass das Universum so ist. Dieses kosmische Autoritätsproblem ist keine zufällige Handlung. Ich finde diesen Mann sehr ehrlich. Ich seine Position und seine Weltanschauung nicht unterstütze, aber das finde ich ehrlich. Ich glaube, es liegt oft daran, dass wir nicht haben wollen, dass jemand bei uns hineinredet. Weil wenn es den gibt, dann müsste ich vielleicht wirklich kurz überlegen, wenn ich meinen Laptop aufmache, was ich da jetzt mache. Dann müsste ich ja vielleicht wirklich überlegen, wie ich mit gewissen Leuten umgehen soll, die mir vielleicht nicht gerade am Herzen liegen. Und das ist unglaublich herausfordernd. Aber wenn es einen Gott gibt und der nicht so weit weg ist, sondern vielleicht ganz nah ist, dann spielt das eine Rolle, oder? Aber da geht diese Finsternis weiter. Diese Finsternis ist nicht nur, dass ich nicht will, dass es einen Gott gibt. Es ist etwas Böses in dieser Finsternis. Wir kennen das vielleicht. Wir alle kennen momentan die Geschichten, die momentan entstehen durch Flüchtlinge und Immigration. Die Konflikte in Syrien, in der arabischen Welt. Und jetzt gab es vor einiger Zeit, ihr alle kennt ihn, ich brauche den Namen nicht nennen, einen gewissen amerikanischen Präsidenten, dessen Namen man nicht nennen muss und jeder weiß, wovon man redet. Ich übersetze, der auch ein Problem hat mit einigen Leuten. Und dann schreibt er in seinem Twitter-Account Folgendes, ich übersetze es mal kurz: Wir bauen diese Mauer und halten das Böse aus unserem Land fern. Wir bauen eine Mauer und halten dann endlich das Böse aus unserem Land fern. Es ist total egal, welche Stellung du zu diesem Mann hast und zu seiner Politik, aber ich glaube, wir müssen nicht lange überlegen, bis wir merken, dass dieser Satz völliger Blödsinn ist. Dann wisst ihr was? Die Grenze zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis, die verläuft nicht zwischen Ländern, Stadtteilen, dem Gießener Zentrum und der Gießener Weststadt, sondern diese Grenze verläuft durch jedes menschliche Herz. Genau dort verläuft die Grenze zwischen Gut und Böse. Nicht hier einmal im Raum, die dort und die dort, sondern durch jeden Einzelnen von uns. Ein und derselbe Mensch kann sonntags ganz großzügig Immigranten Sprachprobleme geben und am Montag seine eigene Tochter verbal vernichten. Kein Problem, haben wir alle schon erlebt. Ich kann heute Morgen hier stehen, am nächsten Tag nicht der nette Kerl zu meiner Frau sein. Und wenn ich euch das erzählen würde, dann würden manche von euch, die meisten von euch sagen, ist zwar blöd, aber kennen wir alle. Ist doch verrückt. Die eigene Finsternis in uns ist so dicht, so dunkel, dass sie jegliches Licht aufsaugt. Wir sind von Finsternis geblendet. bleiben wir noch ein bisschen bei diesem Wort Finsternis. Ich weiß, es ist nicht angenehm. Es macht keinen Spaß. Aber ich glaube, wir sollten da noch dranbleiben. Bei diesem Wort Finsternis, da bekommen wir alle ein bisschen Angst. Wir wissen, in den dunklen Gassen, da kann uns etwas passieren. Da können Dinge passieren, von denen man nicht weiß, was da so lauert. Das haben wir alle als Kinder gelernt. Aber wir alle kennen es auch, uns in diesem Dunkel irgendwie richtig heimisch zu fühlen. Das kennen wir. Denn andere, wenn man nicht sieht, was andere dort machen, dann sieht auch keiner, was ich dort mache. Und irgendwie ist das nicht nur angsteinflößend, es ist auch manchmal beruhigend, dass nicht jeder gleich weiß, was ich so tue, wenn es dunkel ist. Wir alle haben Geheimnisse, vor denen wir, die wir so tief in uns verschließen, dass wir selbst manchmal kaum dran denken. Und ich rede hier nicht davon, haha, ich habe als Teenie meinen Eltern ein bisschen Geld geklaut. Da habe ich kein Problem, das zuzugeben, das wird bereinigt. Und da wird mir auch keiner von euch auf die Finger hauen. Es geht eher um das, was ich gestern getan habe. Was ich vorgestern getan habe. Was ich gedacht habe. Was ich gefühlt habe. Was ich gesagt habe. Das sind die Dinge, von denen wir Angst haben, dass dort Licht hineinkommt. Es ist das Problem, wenn Licht reinkommt, dann macht es nicht nur Sachen hell, es deckt Sachen auf, die davor verborgen waren. Und ich glaube, das macht uns Angst, wenn wir darüber reden, dass Gott Licht ist. Und wenn er erlebbar wird, dann deckt er Dinge auf. Die Gefahr mit unseren Geheimnissen drückt ein Autor von der Begebenheit aus dem Leben von Sir Arthur Conan Doyle sehr gut aus. Ich weiß nicht, wer von euch den kennt, ist der Autor von den Sherlock Holmes Büchern. Ein genialer Mann. Und er ist bekannt als ein gewitzter und gewiefter alter Autor. Und man sagt von ihm folgende Erzählung. Irgendwann war ihm langweilig, als er abends beim Bücherschreiben war und ist ihm keine gute Idee mehr gekommen. Also überlegt er sich einen kleinen Streich. Er geht hin und schreibt 5 seiner Freunde aus dem gehobenen Milieu, schreibt er eine kleine Nachricht und lässt sie ihnen zukommen, sodass das keiner gemerkt hat, woher das kommt. Und auf diesen Zettel schreibt er einen ganz kurzen Satz. Flieh, dein Geheimnis ist aufgeflogen. Nochmal, flieh, dein Geheimnis ist aufgeflogen. 3 Tage später findet eine Gala statt, wo eigentlich alle von denen eingeladen sind. Und Sir Arthur, völlig interessiert, wie das so gelaufen ist, sucht auf dieser Gala jetzt seine 5 Freunde. Er sucht den ersten, er sucht den, dass jeder von und keiner von ihnen ist dort. Bis er nachfragt und feststellt, dass jeder von diesen 5 noch in der gleichen Nacht vor 3 Tagen die Stadt verlassen haben. Was passiert, wenn unsere Geheimnisse auffliegen? Was dann? Wenn jeder auf einmal wissen würde, was wir so tun, macht dich das nervös? Mich schon. Mich schon. Flieh, dein Geheimnis ist aufgeflogen. Ist vielleicht Gott nicht erlebbar? Ist er für dich einfach ein fernes Konzept, was bisher nie Relevanz hatte? Oder ist er vielleicht auch nur erlebbar in so einem Raum hier? Und es ist schön, wenn er hier für dich erlebbar ist. Aber in deinem Alltag ist es vielleicht deswegen, dass Gott nicht erlebbar ist, weil wir Dinge zurückhalten. Weil wir sogar innerlich vielleicht davor Angst haben, dass Gott Dinge in unserem Leben aufdeckt, die nicht bequem sind. Dass meine Maske, die ich mir so schön aufbaue, als netter Kerl, netter Ehemann, aushaltbarer Pastor, dass das irgendwie zerfällt. Bericht. Später heißt es in diesem Bericht über Jesus folgenden Satz. Er wusste, was in den Menschen war und niemand konnte ihm etwas vormachen. Und unabhängig, was du von diesem Menschen hältst, das macht einem Angst. Wir sehen in Vers 10, ich lese mal kurz die 2, 3 Verse. Er war schon immer in der Welt, durch die Welt, die durch ihn geschaffen wurde, erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Doch allen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Da gibt es jetzt 2 Möglichkeiten. Die einen haben Angst davor, vor diesem Licht, und halten sich zurück. Und immer noch bleibt Gott für sie ganz fern. Und da gibt es die anderen, die sich diesem Licht stellen und auf einmal Gott auf eine Art und Weise erleben, von dem, was vorhin hier gesungen worden ist. Und es ist keine Sache, die du einmal in deinem Leben machst. Es ist eine Sache, die du dir jeden Tag neu stellen musst. Die Entscheidung liegt ganz allein bei dir. Auch gar nicht. Aber hier können wir nicht aufhören. Und so ganz stimmt der letzte Satz auch gar nicht. Denn hier stellt sich ja eigentlich eine spannende Frage. Wie kann denn dieser Gott, dieses Wesen, wir haben vorhin gesagt, ja, entweder existiert nicht, aber das ist heute nicht die zentrale Frage. Aber wenn es irgendein Wesen ist, ganz weit weg, irgendwo fern, es aber doch irgendwie existiert und eine Finsternis, etwas in uns, das aufhält, dass Gott dort reden kann, dann wie soll das passieren? Geht es jetzt einfach nur darum, dass ich mir und dir sage, hey, streng dich jetzt einfach mal an. Krieg diese Dunkelheit aus deinem Leben raus und dann wirst du Gott erleben. Wisst ihr was, das wäre irgendwie ziemlich arm. Denn das habe ich alles schon probiert und oft hat es nicht geklappt. Bis hierher konnten vielleicht noch manche Philosophen und Religionen noch mitgehen. Also eigentlich war das jetzt bisher ganz basic stuff. Es gibt irgendwie einen Gott, lass mir das mal außen vor, wie er ist. Und dann haben wir Menschen ein Problem. Gesehen, es ist etwas Böses in uns. Das können dir sogar Sozialpsychologen sagen. Also jetzt mal davon abgesehen, eigentlich war das bisher nichts Großes. Es ist jetzt eigentlich nur die spannende Frage, wie gehst du mit diesem Problem der Ferne Gottes und deiner Dunkelheit um? Und vielleicht ist es nicht nur die Frage, was kannst du tun, sondern gibt es vielleicht einen Gott, der mit diesem Problem umgeht, das du und ich nicht einfach lösen können? Gibt es den? Und wenn ja, wie ist der? Denn jetzt fängt's an. Schaut mal, in Vers 12 habe ich gerade vorgelesen. Doch allen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht oder auch die Macht, Kinder Gottes zu werden. Und dann wird Vers 13, das wird ein bisschen knifflig. Schaut mal, sie wurden nicht aufgrund natürlicher Abstammung, durch menschliches Wollen oder durch Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Eigentlich müssten wir jetzt sehr viel Zeit bei diesem Vers verbringen, um ihn wirklich erklären zu können. Aber was dieser Text, was dieser Vers hier uns ein bisschen den Geschmack davon gibt, ist, du hast nicht alles in deiner Hand. Es geht nicht darum, wie sehr du jetzt versuchst, dein zu behandeln, aus deinem Leben rauszudrücken, den neuesten Lebenstipp. 5 Tipps, wie ich anfangen kann, meinen Nächsten besser zu behandeln. Und dann merkst du ganz schnell, dass du bald einen 6. und einen 7. brauchst, weil die 5 nicht mehr ausreichen. Also wie geht das hier? Und während wir das hier alles überlegen, wenn wir merken, hier muss eigentlich etwas passieren, weil ich es nicht kann, hier passiert auf einmal ab Vers 14 passiert etwas ganz Neues. Und hier ab Vers 14, den ich gleich vorlesen werde, hier ist das Ende für jede Philosophie und Religion. Bis hierhin können fast alle Menschen dieser Welt mitgehen. Es hört sich ganz toll an. Aber hier wird's knifflig. Dann wisst ihr, was hier steht? Ich lese einmal vor. Er, das Wort, wurde Mensch und lebte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie sie nur der einzige Sohn hat. Vielleicht denkst du dir, was ist daran gerade herausfordernd? Lass mich das bitte einmal ganz kurz sagen. Das hier, was hier ist, das ist unverblümte, originales, verstaubtes, wildes Christentum, so wie es nur hier existiert. Jede andere Religion wird dir sagen, das ist dein Problem und jetzt mach das bitte. Löse es bitte, damit du mit diesem Gott wieder, dass der in dir nahe kommen kann. Es ist deine Sache, mach jetzt. Das, was hier steht, ist etwas ganz anderes. Es heißt, dass ein ewiger Gott, das Wesen, das diese Welt erschaffen hat, was auch immer das gewesen sein muss, muss doch unglaublich sein. Es muss so viel größer sein als das, was wir kennen. Es ist doch völlig verrückt. Wir können es ja kaum vorstellen, mal die Welt, die Erde von außerhalb zu sehen. Jetzt stellt euch mal, also das geht über mich hinaus. Und jetzt wird dieser Gott, dieses Wort, ja, das am Anfang da gewesen ist, durch das alles erschaffen worden ist, das wird auf einmal Mensch. Und das ist hier keine menschliche Illusion, so eine Art Scheinbild. Das ist kein gut aussehender griechischer Halbgott mit Bizepsen, so wie mein Oberschenkel, der Herkules heißt. Das ist etwas anderes. Das hier, der nicht ein Gott, der Mensch wird. Der nicht immer attraktiv ist, der schwitzt, der Verletzung kennt, der gar nicht so atemberaubend ist, wie man sich dann gleich vorstellt. Und dennoch bleibt er Gott. Und dann fängt hier auf einmal alles an, wenn wir das hier begreifen, ab Vers 16 steht zum ersten Mal, das ist ja das Interessante, wenn wir den Text zum ersten Mal lesen, geht das vielleicht, wie ich es gerade eben vorgemalt habe. Und dann steht auf einmal kommt dieser Mensch auf einmal hier in unsere Zeit, er erlebt Alltag, Ewigkeit, küsst Alltag. Und auf einmal steht dieser Mensch namens Jesus Christus dort. Und er ist so anders, wie man ihn dachte. Er lebt, und das können dir heute Historiker sagen, ob unabhängig, ob sie Christen sind oder nicht, dass dieser Mann namens Jesus Christus gelebt hat, ist Fakt. Ist nur die Frage, was du von ihm hältst. Und er lebt. Und auf einmal merken wir, dass alles, was davor geschrieben worden ist, dieses Wort, was zum Anfang war, ist über ihn geschrieben. Und auf einmal kannst du diesen Text nicht mehr lesen, außer zu denken, was zum alles in der Welt ist hier los. Aber jetzt mal davon abgesehen, wie soll das jetzt etwas ändern? Ich habe jetzt so die Spannung hochgehalten. Was soll das jetzt ändern, dass Gott auf einmal Mensch wird? Ich habe 3 kurze Antworten für dich. Wenn Gott Mensch wird, heißt es, dass Gott verletzlich wird. Und wisst ihr, was das heißt? Das verändert alles. Ich gebe dir ein Beispiel. Und ich hoffe, mit dieser Geschichte schocke ich jetzt keinen zu sehr. 1964, Kew Gardens, New York. Eine 21-jährige junge Frau namens, genannt Kitty, geht abends zu ihrer Wohnung. Ein Mann überfällt sie und fängt an, auf sie einzustechen. Sie schreit um Hilfe, schreit um ihr Leben. Die Lichter gehen an und Menschen schauen raus. Der Mann, völlig entsetzt, merkt, dass er auffliegt, rennt weg weiter. Aber keiner kommt. Er kehrt wieder zurück und sticht weiter. Sie fängt wieder an zu schreien, bis sich ein Mann aus dem Fenster beugt und sagt, lass das Mädchen in Ruhe. Der Attentäter läuft wieder weg. Keiner kommt. Er kehrt zurück und beendet, was er angefangen hat. Die Polizei kommt viel zu spät. Und als sie dann die 38 Augenzeugen befragen, hört man 1000 Ausreden. Ich konnte gerade nicht. Ich war zu müde. Ich dachte, jemand anders kümmert sich darum. Einer war ehrlich. Er sagte, ich hatte Angst, involviert zu werden. Denn wenn ich runtergegangen wäre, wäre er auf mich losgegangen. Denn wisst ihr, wir wissen das alle. Oben das Licht anzumachen, etwas runterzurufen, ist so einfach. Runterzugehen und sich selbst verletzlich zu machen, ändert alles. Anders. Und das, was da geschehen ist, so schrecklich es auch ist, zeigt, wie anders Gott ist als wir Menschen. Gott schreit seine Liebe nicht aus dem Himmel herab, macht nicht das Licht an und leuchtet da oben. Er kommt hin und leuchtet auf der Erde. Er geht runter und macht sich verletzlich. Er konfrontiert die Dunkelheit, die unten bei uns herrscht, in deinem Herzen und im Herzen denen, der dich verletzt. Gott wird Opfer und Täter zugleich, indem er sagt, ich nehme eure Dunkelheit auf mich. Und das feiern wir Christen, dass ein Gottmensch namens Jesus Christus an einem Kreuz stirbt. Und in dem Moment wird die Welt dunkel, weil sie zeigt, was da in diesem Gottmenschen passiert. Er konfrontiert die Finsternis in dir und mir und zeigt verletzlich und grausam, wie tief seine Liebe geht. Ein Gott, der verletzlich ist, das ändert etwas, der unsere Dunkelheit von uns nimmt. Aber damit ist unser Problem immer noch nicht ganz weg. Weil unsere Frage ist ja immer noch, wo ist Gott, wenn er ganz weit weg ist? Was, wenn er jetzt meine Finsternis besiegt? Ja, das Schöne ist, das war das anfängliche Problem. Und was wir hier dann sehen, schaut mal, das Wort wurde Mensch und es lebte unter uns. Original heißt das Wort fast, Gott zeltete unter uns. Und wenn man die Geschichte aus dem Alten Testament, da gibt es ja eine gewisse Vorgeschichte vor dem hier. Dort leben wir ein Volk, das Volk Israel, und es sehnt sich danach, dass Gott wieder unter den Menschen wohnt. Es ist das, wonach sich Menschen, alle Stämme, alle Religionen seit jeher gesehnt haben. Gott wieder unter den Menschen. Und das Christentum sagt, das ist genau deine Sehnsucht und darauf möchte Gott antworten. Und Gott wohnte dort in einem Zelt unter seinem Volk. Aber da war es immer noch die Aufgabe der Menschen, darauf zu warten, dass man die Dunkelheit, die wir hatten, eben dort immer wieder beseitigen konnte. Das konntest du nicht einfach von dir aus tun. Du hast jemand gebraucht, einen Priester, der mit dir dann dieses Ritual durchgegangen ist, dass diese Dunkelheit, diese Finsternis, die auf dir und auf deiner Familie liegt, weg. Das war schon ein Fortschritt. Aber das hier, was hier passiert, ist so viel mehr. Das, was hier passiert, ist, dein Gott wird Mensch, nimmt diese Dunkelheit vollends weg und sagt dir jetzt, du hast jederzeit das Recht dazu, diese Gegenwart Gottes zu genießen. Denn da gibt es nichts mehr. Wenn du nicht willst, dass diese Finsternis da ist, dann gibt es dort nichts mehr, was dich von diesem Gott trennt. Es ist, dass Gott unter dir zeltet. Und wenn du morgens am Busbahnhof stehst und Gott weit weg ist, dann hast du eigentlich keinen Grund zu sagen, Gott ist da aber so und so und jetzt kann ich aber gerade nichts tun. Ich brauche diesen Gottesdienst, damit Gott für mich erlebbar wird. Es ist schön, hier Gott zu erfahren. Aber weil eben genau das ist, weil Gott sein Zelt aufschlägt mitten unter uns, darum kannst du ihn erfahren. Egal wann, egal wo. Nur nicht egal wie, sondern mit diesem gesprochenen Wort, diesem Jesus. Und wisst ihr, was dabei noch so voller Gnade und es steht hier, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Wir haben auch vorhin davon gesungen. Herrlichkeit ist ein altbackenes Wort. Das sagt uns nicht so viel. Ich möchte es mit einem anderen Wort ausdrücken, mit Schönheit. Roland hat es vorhin schon wunderbar eingeleitet. Wisst ihr, was interessant ist? Echte Menschen, die damals gelebt haben, waren von Jesus nicht nur beeindruckt. Sie waren nicht nur angezogen, sie waren regelrecht von ihm gefesselt, weil sie etwas in ihm gesehen haben, was sie zuvor noch nie gesehen haben. Und seither, Abertausende und Millionen von Menschen bis heute zu uns, gibt es Menschen, die nicht nur gesagt haben, das klingt ganz logisch, was dieser Jesus ist und was dieser Gott ist, da ist man gefesselt von etwas, von etwas Schönem, von etwas, was tiefe Sehnsüchte in mir aufsteigen lässt. Und ich glaube, Fyodor Dostojewski hatte recht, als er sagte, Schönheit wird die Welt retten. Und genau das passiert in diesem Jesus. Und ich komme zu Mensch, wie meinen letzten paar Sätzen. Was soll das ändern, dass dieser Gott Mensch wird? Und wir sahen diesen Gott eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Wisst ihr, wonach du und ich, wonach wir uns eigentlich sehnen, ist genau das, Gnade und Wahrheit. Wir haben unsere Geheimnisse, wir haben unsere Dunkelheiten. Und was wir aber trotzdem eigentlich wissen, weil wir auch Opfer sind, nämlich weil wir auch auf diesen Gassen selbst mit Opfer sind, wissen wir, dass wir Wahrheit brauchen. Jemand, der diese Dunkelheit konfrontiert, der Ernstes nimmt, weil wir nicht nur Täter, sondern auch Opfer sind. Aber wir alle haben Angst davor, so ehrlich zu sein, weil dann Leute nicht mehr so gnädig mit uns sind. Wenn du völlig ehrlich, wirklich eiskalt ehrlich zu jemand bist und ihm eiskalt sagst, was du in den letzten paar Stunden alles gefühlt und gedacht hast, ist er dann noch so nett zu dir? Ich glaube, das wird schwierig. Und was wir brauchen, ist jemand, der uns vollkommen anguckt und immer noch dieser Gott gnädig mit uns bleibt, weil er mit dem Problem selbst klarkommt. Und das ist dieser Gott. Und das Wort, das hier gebraucht wird, ist dieser Jesus. Man steht voller Gnade und Wahrheit. Ich gebe dir ein bisschen anderes Bild. Stell dir einen Becher vor, der angefüllt ist bis an den Rand. Mehr geht nicht, es fließt über. Voller Gnade und Wahrheit. Und das ist diese Person namens Jesus Christus. Und ich habe sie in meinem Leben erlebt, mit all meinen Dunkelheiten. Und ich bin begeistert. Der Text endet mit, niemand hat Gott je gesehen. Aber in diesem Wort, in diesem Jesus, dort siehst du Gott. Dort lernst du ihn kennen. Wie der kleine Junge, der am Feuer sitzt und sich überlegt, was könnte er über Gott denken? Das ist dieser Gott. Wir werden in den nächsten Predigten genau darüber mehr erfahren. All diese Konzeptionen, unsere Vorstellungen, die wir über Gott haben, werden dort herausgefordert. Aber er fordert uns heute heraus, uns unserer Dunkelheit zu stellen. Wir haben uns gemeinsam Gefahr leben können. Fern. Die Antwort war ja. Da ist eine Finsternis, die uns verhindert, dass wir Gott erleben können. Aber das Schöne ist, Gott bleibt dort nicht stehen. Er wird Mensch, er kommt dir nahe, er nimmt den Kampf gegen deine und meine Finsternis auf, er stellt sich unseren kleinen Geheimnissen, deinem Zorn, meiner Lust, unserem Stolz. Vor dir steht ein Gottmensch, bis an den Rand gefüllt mit genügend Wahrheit für jede dunkle Ecke in deinem Leben und ausreichend Gnade für jede böse Überraschung, die du nur zu bieten hast. Gott wird erlebbar, dauerhaft. In diesem Jesus kommt er dir nahe. Er möchte wieder sein Zelt aufschlagen unter den Menschen. Die Frage ist letztlich nur, ob du das willst.